Meine Gäste und ich, wir sind ein bisschen aufgeregt heute, also ein klein wenig, glaube ich, ich zumindest, denn wir stehen quasi hinter, vor der Bühne, denn heute ist eine besondere Folge hier in unserem Podcast. Wir sind bei Per Anhalter durch den Cyberraum, nämlich zu Gast in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin, ganz gegenüber vom Bundestag. Wir haben heute Publikum gleich dabei, 70 Menschen, Bundestagsabgeordnete und Mitarbeiter aus Behörden. Davon lassen wir uns aber nicht einschüchtern, habe ich jetzt beschlossen. Meine Gäste und ich zumindest, lassen wir uns nicht einschüchtern, keiner von uns. Meine zwei Gäste, die sind nämlich auch was ganz Besonderes. Die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes ist da, Martina Link. Hallo Frau Link.
Guten Tag.
Ich habe mein Führungszeugnis nochmal gecheckt gerade.
Ich hätte es kontrolliert.
Nein, da ist keine 6 drin, wollte ich sagen. Den albernen Witz wollte ich machen. Und es ist noch Jürgen Setzer da. Er ist Generalmajor und Befehlshaber der Bundeswehrtruppe der Cyber- und Informationsraums ZIR. Hallo Herr Setzer.
Guten Tag.
Und ein Bundeswehrzeugnis habe ich auch nicht, habe ich festgestellt.
Noch nicht.
Kommt noch. Aber dafür haben wir unsere mobile Podcast-KI Sabine sozusagen dabei. Die steht mit der Stoppuhr bereit, damit Sie sich vorstellen können.
Hallo Herr Setzer, mein 42-Sekunden-Zeitmesser ist aufgezogen und einsatzbereit. Ihre Zeit startet jetzt. Vorwärts, Marsch.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Jürgen Setzer und ich freue mich, heute hier dabei sein zu dürfen. Bin ja hier als stellvertretender Inspekteur Cyber- und Informationsraum. Wurde schon angesprochen und das ist eine hochinteressante Aufgabe, gerade in den heutigen Zeiten. Denn wir sind verantwortlich für eine Dimension, die neben Land, Luft und See die jüngste Dimension ist, die jüngste TSK, aber die TSK, die am meisten gefordert ist. Denn wenn wir von hybrider Bedrohung sprechen, dann sprechen wir heute meistens vom Cyber- und Informationsraum. Deswegen freue ich mich, hier zu sein.
TSK ist Teilstreitkraft, habe ich jetzt mal übersetzt.
Für alle, Achtung, die es nicht wissen. Langsam. 41, 42 und stillgestanden.
Und ich habe noch ein paar Informationen über Sie. Sie sind auch Chief Information Security Officer der Bundeswehr, seit 1980 Soldat und wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich.
Dann natürlich auch Ihnen nachträglich. Wagen sind immer gut.
Eben. Sie waren in Bosnien-Herzegowina stationiert, im Kosovo und in Afghanistan und sind seit 2009 im Generalrang.
Ja.
Richtig recherchiert, also schon mal nichts verkehrt gemacht. Und Frau Link, Sie haben beim BKA auch eine spannende Laufbahn sozusagen. Lassen Sie uns mal teilhaben.
Hallo Frau Link, bitte weisen Sie sich aus oder uns ein. Stellen Sie sich vor. 42 Sekunden ab jetzt.
Ja, auch von mir schönen guten Abend. Mein Name ist Martina Link. Ich bin Vizepräsident beim Bundeskriminalamt, eine Behörde, die im nächsten Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum feiert und die gegründet worden ist, insbesondere als nationale, internationale Zentralstelle der deutschen Kriminalpolizei. Und innerhalb des BKA verantworte ich vor allem die Themen schwere organisierte Kriminalität, Cybercrime, Einsatz- und Ermittlungsunterstützung und Kriminaltechnik und rechtliche Fragestellungen und insofern ganz spannende Bezüge zu dem Thema, was wir auch heute Abend hier haben. Ich freue mich auf die Diskussion.
Achtung, hier spricht die Zeitpolizei. Die Ampel wird gerade gelb. 41, 42 und Stopp, keine Bewegung, stehen bleiben.
Bin ich auch gespannt. Ich habe auch noch zwei Sätze zu Ihnen. Sie sind Diplom-Verwaltungswirtin, seit 1985 beim BKA. Haben auch noch an der Polizeiführungsakademie studiert und haben beim BKA, glaube ich, wirklich auch alles durchlaufen. Ne? Organisierte Kriminalität, Finanzkriminalität, Abteilungsleiterin waren sie fürs Kriminalistische Institut. Und sie war mal Pressesprecherin auch beim BKA. Ja, sagt sie. Und eben seit 2020 Vizepräsidentin. Und da fällt sozusagen Cybercrime in ihre Zuständigkeit. So, Herr Setzer, jetzt auf einer Skala von 1 bis 42, wie aufgeregt sind Sie?
Entspannt.
Ja, ist wunderbar. Und Frau Link?
Ja, auch. Ich freue mich auf die Veranstaltung.
Sehr schön, dann legen wir los. Unsere Schüler sind da vorne und ich befürchte, wir kommen um Christian Hummert gleich nicht herum, der wird da auch sein. So, na bitte, dann geht's los.
Der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Feuerwehrmann und einem Brandschutzbeauftragten? Der Feuerwehrmann kommt mit Blaulicht und löscht das Feuer. Der Brandschutzbeauftragte beobachtet jedes Streichholz, jeden Aschenbecher, jeden Feuerlöscher und jeden Raucher und jede Raucherin. Und er kommt mit einer Excel-Tabelle. Auf jeden Fall haben, glaube ich, Feuerwehrleute die coolere Ausrüstung oder die coolere Klamotten. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für Resilienz, der Feuerwehrmann. Und Vigilanz der Brandschutzbeauftragte. Vielleicht kriegen wir das Bild übertragen in den Cyberraum und haben vielleicht eine Idee, wie man es praktisch umsetzen kann nach der Diskussion gleich. Auf jeden Fall eine große Herausforderung. Beyond Resilience, Towards Vigilance, der nächste Schritt zur digitalen Souveränität. Darüber wollen wir reden. Mit Martina Link vom BKA, mit Jürgen Setzer vom CIR und dem unvermeidlichen Christian Hohmann von der Cyberagentur. Christian, kannst du das Bild, was ich gerade so beschrieben habe, kannst du das nachvollziehen? Also der Feuerwehrmann und der Brandschutzbeauftragte?
Nicht so richtig. Also mir ist der Brandschutzbeauftragte irgendwie zu langweilig. Tut mir leid. Also jemand, der mit Excel-Tabellen durchs Haus läuft und sagt, hier ist eine Falte im Teppich, das ist nicht notwendigerweise das Bild, das ich von Vigilanz habe. Und ich glaube, auch die Feuerwehr kann an vielen Stellen sehr wachsam sein und weiß vielleicht, wo sie hinfahren muss, damit sie an der richtigen Stelle ist, wenn der Brand dann doch ausbricht oder kann verhindern, dass überhaupt ein großer Brand ausbricht. Also das ist mir noch nicht bürokratiearm genug, der Brandschutzbeauftragte. Das tut mir leid.
Vielleicht hast du auch noch keinen richtigen Brandschutzbeauftragten kennengelernt, der sozusagen da cooler ist. Frau Link, Herr Setzer, dieser Begriff Vigilanz, ich fand ihn am Anfang sehr sperrig. Können Sie sich erinnern, wann Sie den zum ersten Mal gehört haben?
Also ich habe den Begriff Vigilanz das erste Mal in unserem Telefonat gehört. Ich habe es dann aber mal übersetzt mit dem Thema Früherkennung. Und wenn man das Thema Früherkennung nimmt, dann beschäftigen wir uns da seit über 20 Jahren mit dem Thema.
Bei der Polizei auf jeden Fall, ne, Herr Setzer?
Bei uns ist es ein gängiger Begriff und die letzte Mission, die wir durchgeführt haben, hieß Vigilant All. Oh. Und die haben wir durchgeführt im Kontext mit der Übung Zapad der russischen und weißrussischen Streitkräfte. Und an dem Beispiel kann man das ganz gut festmachen. Wir wollen natürlich nicht erst Angriffe sehen, sondern wir wollen frühzeitig wissen, wo sind Potenziale, wer kann uns angreifen und entsprechend dann im Vorwege handeln, also nicht erst die Wirkung spüren, sondern bereits im Vorfeld handeln unter dem Gesichtspunkt verhindern, dass überhaupt die Feuerwehr eingesetzt werden muss.
Der Brandschutzbeauftragte würde genauso reden.
Wobei, wenn ich eines sagen darf, der Brandschutzbeauftragte gefällt mir nicht.
Ja, okay.
Nein, und ich sage Ihnen auch warum.
Ja.
Weil ein Brandschutzbeauftragter hat eine Retrospektive in dem, was er untersucht. Aber wir brauchen keinen, der zurückblickt. Wir brauchen einen bei Vigilanz, der nach vorne guckt und antizipiert, was kommen kann. Und wir brauchen dort nicht einen Brandschutzbeauftragten, sondern wir brauchen die Vernetzung aller Brandschutzbeauftragten und nicht nur Brandschutzbeauftragten, sondern immer auch in anderen Gebieten, in anderen Dimensionen, um tatsächlich antizipieren zu können, was kann auf uns zukommen.
Mhm. Wir haben gerade von Christian Hummert hier gerade nochmal gehört, was er unter Vigilanz versteht. Wir haben das in Folge 8 auch ausführlich erzählt. Weshalb er meint, dass Resilienz nicht mehr ausreicht. Dem stimmen Sie aber grundsätzlich zu, höre ich jetzt so raus. Ne? Sie nicken, Frau Link auch. Weil Resilienz ist ja eigentlich, wie oft, Christian, was hast du gesagt, 27 Mal im Koalitionsvertrag?
Ja, das ist richtig, wenn ich richtig gezählt habe. Oder.
Und wie oft hast du Vigilanz gezählt?
Null Mal.
Wobei, eines möchte ich auch sagen, ich sehe keinen Widerspruch.
Nee, sehe ich auch nicht. Also ich glaube, das sind Konzepte, die sich ergänzen. Aber diese Forderung, nur resilient zu sein, die erscheint mir halt sehr kurz gedacht. Es kommt ein Einbrecher und er macht ihre Tür kaputt und dann bauen sie eine dickere Tür und dann kommt wieder ein Einbrecher und dann bauen sie noch eine dickere Tür. Und spätestens, wenn sie viermal eine Tür installiert haben, dann fällt ihnen vielleicht was anderes ein, als immer nur in die Tür zu investieren. Und diese Forderung, dass wir Dinge ertragen müssen, um besser zu werden, das ist, also gerade in verschiedenen Bereichen finde ich die geradezu gefährlich.
Ich würde mal Eva sozusagen da vielleicht abstrakt darüber reden, nochmal konkret fragen wollen. Frau Link, würden Sie sich zutrauen, aus Ihrem Bereich zu sagen, da sind wir als BKA schon jetzt und schon längst vigilant? Also mal konkreter, Sie haben zwar gesagt, Sie sind es natürlich schon, aber dass wir mal ein konkretes Beispiel haben?
Also ich glaube, wir sind sehr wachsam, was das Thema neue Technologien insgesamt angeht. Wir führen bei uns einen eigenen IT-Innovationsradar durch. Wir haben mehr als 10 Jahre Technologie, Monitoring und Früherkennung betrieben in einer eigenen Organisationseinheit. Das Entscheidende bei all diesen Maßnahmen, Stichwort Vigilanz, gerade aus polizeilicher Sicht, ist natürlich immer, was mache ich damit? Es hilft ja nicht, die Erkenntnis zu haben und dann schöne bunte Berichte in irgendeine Schublade zu legen und da verschwinden sie. Und das war eben die Erfahrung bei diesen langfristigen Vorausschauen, die wir im polizeilichen Bereich gemacht haben, sodass wir gesagt haben, wir fokussieren uns einmal auf die Kolleginnen und Kollegen, die in ihrem speziellen Arbeitsfeld erkennen, welche Trends da sind, insbesondere durch Vernetzung, weil das ist der ganz entscheidende Punkt. Was tut sich da und worauf müssen wir uns einstellen? Und wenn es um allgemeine Früherkennung geht, welche technologischen Neuerungen sind es, welche Chancen bieten sie für uns, aber auch welche Einsatzmöglichkeiten im kriminellen Bereich, also was kommt da auf uns zu? Dann gucken wir sehr stark auch auf das, was andere machen. Cyberagentur, CITES, andere Einheiten. die in diesem Feld sehr aktiv sind und ziehen für uns das raus, was wir brauchen. Und im IT-Bereich fokussieren wir uns auf die Themenfelder, die wir haben, weil dann gibt uns das die Chance, auch aktiv zu steuern. Es hilft mir nichts, wenn ich einen Bericht kriege mit Hunderten von technologischen Entwicklungen, von denen mich aber nur zwei betreffen. Ja, ich brauche es konkret für meinen Bereich. Gerade bei Polizei haben wir einen sehr starken Handlungsdruck, sehr stark Tagesgeschäft betrieben. Und da werden Sie relativ wenig Freunde finden, wenn Sie in, sagen wir mal, einem Zeithorizont von 7, 8, 9 Jahren agieren.
Ich werfe mal ganz frech ein Stichwort rein und frage gar keine Frage hinten dran. Palantir.
Ja.
Sie wollen eine Frage haben. Also nach meinem Verständnis ist genau das, oder angeblich macht Palantir genau das, was Sie gerade beschrieben haben, Sachen zu erkennen, die noch gar nicht passiert sein könnten vielleicht. Also ist das ein Tool, wo Sie sagen, jawohl, das möchte ich haben?
Also die deutsche Polizei braucht ein Tool oder Tools, die sie bei der Analyse und Auswertung unterstützen. Ob das Palantir sein muss oder nicht, das prüfen wir gerade. Es gibt auch Alternativen auf dem Markt und die Frage ist, ob sie die Leistungsfähigkeit haben, die wir brauchen. Und ob wir insbesondere auch über verschiedene Tools möglicherweise in der Gesamtschau dieselben Leistungen erzeugen können, die wir brauchen. Das muss man prüfen. Wir diskutieren sehr viel über das Thema Resilienz und wir diskutieren sehr viel über digitale Souveränität. Und das ist sicherlich ein Aspekt, der dabei auch eine Rolle spielt, sodass ich finde, man muss einfach offen sein für Entwicklungen. Und das, was vielleicht vor 5 Jahren das Einzige war, was ging, ist vielleicht heute nicht mehr das Einzige, was ging.
Herr Setzer, können Sie ein bisschen aus Ihrem Bereich berichten, wo Sie sagen, jawohl, das verstehe ich unter Vigilanz, wie wir das gerade leben und erleben und schon praktisch betreiben?
Wir als Teilstreitkraft Zier wurden ja bezeichnet von unserem Minister als Augen, Ohren und Nervensystem. Also muss ja dieses, was Sie gerade beschreiben, in unserer DNA sein. Das heißt für uns ganz konkret, dass wir eben die Erkenntnisse, und da will ich auch einmal eines sagen, nicht nur Erkenntnisse, die wir selber mit unserer Sensorik sammeln, sondern wir sind heute in einer Welt, wo wir mit Partnern in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland, in EU und NATO unsere Erkenntnisse austauschen. Und ich habe ja schon das Beispiel gebracht, was wir bei Vigilant All gemacht haben im Hinblick auf die Übung Russlands, Weißrusslands, Zapad. Dort haben wir eben selbst etwas geliefert, aber haben das auch gemixt mit den Erkenntnissen, die wir haben. Unser Generalinspekteur spricht gerne davon, connecting the dots. Also die einzelnen Erkenntnisse und die einzelnen Punkte, die wir kennen, tatsächlich miteinander zu verbinden. Und das ist etwas, was wir noch verbessern können. Da braucht es KI. Das will ich nicht reduzieren auf eine KI, die in aller Munde ist, sondern es gibt auch andere KI-Möglichkeiten. Aber das brauchen wir. Denn wenn wir vor die Welle kommen wollen, vor das Ereignis, reicht es nicht mehr aus, dass wir das nur mit menschlichen Fähigkeiten machen, sondern dort brauchen wir zwingend diese Unterstützung. Und mit dem Gesagten sind wir auf dem Weg, vor die Welle zu kommen. In Teilbereichen sind wir schon vor der Welle.
Unsere letzte Folge, da ging es um KI in der Cybersicherheit und da haben wir zwischendurch festgestellt, hoppala, ob das überhaupt geht. Und Christian, du hast auch gehört, kann KI in der Cybersicherheit wirklich, also funktioniert das? KI als Konzept, also ist halt, du hast die Folge gehört, ne?
Ja, natürlich habe ich die Folge gehört. Also ich meine, ich glaube schon, dass KI da auch eine Rolle spielt. Also ich meine, das, was wir gerade KI nennen, also maschinelles Lernen und diese Verfahren. Also sowohl in der Detektion von Cyberangriffen, ganz offensichtlich, da wird sie auch bereits eingesetzt, da haben wir auch Projekte, die das unterstützen. Auf der anderen Seite eröffnen diese Verfahren natürlich auch neue Vektoren, wo man wieder neue Angriffe machen kann. Also haben wir auch im Projekt robustes und sicheres maschinelles Lernen, wo wir das wieder adressieren. Was öffnen wir eigentlich für neue Tore für Cyberangriffe, wenn wir solche Technologien einführen? Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiges Thema, sonst würden wir es nicht machen.
Also ich meine das sogar existenziell, gerade in der Cybersicherheit. Wenn Sie erkennen, über wie viele Erkenntnisse Sie in Ihrem eigenen System verfügen, wie Sie wissen, welche Datenströme stattfinden. Sie können nicht als Mensch erkennen, wenn ungewöhnliche Datenströme von einer Quelle zur nächsten stattfinden. Und da brauchen Sie zwingend künstliche Intelligenz, um solche Anomalien frühzeitig erkennen zu können. Und Sie müssen auch dort eine KI haben, die bereits Aktionen durchführt, zum Teil in ihrem System, um dem entgegenzuwirken. Also es geht nicht nur um Erkennen, es geht auch um Aktion. Beides ist notwendig und das verstehe ich unter dem, was wir Vigilance bezeichnen.
Ich will gar nicht gegen KI argumentieren. Ich habe immer so im Kopf irgendwie, okay, dann sind 2% Fehler. Das macht bei ganz vielen Daten, das ist eine enorme Menge. Müssen wir gar nicht weiter ausführen. Herr Setzer, ich wollte noch so ein bisschen eigentlich konkret von Ihnen hören. Es gibt so ein Operations Center, wo wirklich Leute permanent 24/7 sozusagen alles sich anschauen, was passiert in den Netzen?
Das wäre ja schlimm, wenn es das nicht gäbe.
Ertappt. Ertappt. Also können Sie uns beschreiben, was da passiert?
Ja, natürlich. Dort sitzen Menschen und dort ist Betrieb und Cybersicherheit in einem Raum. Denn es ist notwendig, dass ich sehe, was passiert in meinem System und gleichzeitig, wenn ich Anomalien habe, wenn ich etwas erkenne, zu überprüfen, ist es eine betriebliche Störung oder ist es tatsächlich ein Angriff von außen. Da macht auch wieder eines Sinn. Nicht nur wir haben 724. Telekom Security hat 724. Das BSI hat das IT-Lagezentrum 724, wo wir auch sitzen. Cyberraum ist keine Insel. Sie müssen dort verbunden sein mit den anderen, denn was dort passiert, kann in Sekundenbruchteilen auch bei Ihnen passieren. Dafür müssen Sie vorbereitet und aufgestellt sein. Und Sie, lassen Sie mich das mal so sagen, wenn woanders was passiert, müssen Sie gucken, dass Sie in dem eigenen System schon den richtigen Impfstoff überreicht haben.
Ich wollte jetzt ein bisschen auf den menschlichen Aspekt sozusagen da kommen, weil man ja, also das habe ich aus unserer Folge aus dem April mitgenommen, Christian, wo wir über Vigilanz schon gesprochen haben. Da kam nämlich die Frage auch auf, wie können Menschen eigentlich permanent wachsam sein? Und da sagte uns ein Experte, der dabei war, das geht eigentlich gar nicht. Das geht gar nicht, das geht zum einen nicht für Menschen, aber der behauptet auch, es geht auch gar nicht für Institutionen, eine permanente Wachsamkeit, weil der Mensch ist irgendwann sozusagen psychologisch überfordert und das würde auch für Institutionen gelten. Herr Setzer, wie ist denn sozusagen, also gibt es 8-Stunden-Schichten und da sitzt jemand 8 Stunden lang vor dem Rechner und ist hochaufmerksam wie bei der Radarüberwachung bei der deutschen Flugsicherung?
Sie müssen sich das nicht so vorstellen, dass jemand dort sitzt und nur alles persönlich kontrolliert, sondern er bekommt auch Meldungen durch das System, wo ihm gesagt wird, dort ist etwas, was wir noch nicht hatten, guck rein. Und jetzt sage ich auch mal etwas, wenn Sie das auf einen Menschen beziehen, dann sage ich, dann haben wir ein Dilemmata mit Aufmerksamkeit 724. Aber wir haben ja auch so etwas wie Schwarmintelligenz. Und da sitzen nicht nur bei uns welche in dem Zentrum, sondern ich habe es angesprochen, es sitzen auch woanders welche. Und diese Schwarmintelligenz ist gerade bei in diesem Bereich von Cyber verdammt wichtig. Nicht eine Insel, sondern viele, die möglicherweise auch unterschiedliche Sachen sehen, ergänzen sich.
Frau Link, wie ist das bei den Polizeien? Wie stellen die sozusagen so eine permanente Wachsamkeit sichern? Ich meine, das sind natürlich alle im Einsatz, ne?
Ja gut, Polizei hat genau wie Bundeswehr auch und wie andere Behörden im Sicherheitsbereich auch Lagezentren, in denen Beobachtung stattfindet. Aber nochmal auf diesen Punkt, können Menschen das dauerhaft leisten? Nein, das können sie nicht. Institutionen können das auch nicht, aber sie können es mit Hilfe von Technik. Und wenn Technik monitort und, wie Herr Setzer gesagt hat, Meldungen gibt und wenn Menschen in Szenarien überlegen, was könnte kommen und die Technik darauf einrichten, auch solche Dinge zu beobachten und zu sehen, dann sind wir auch in der Lage, solche Hinweise frühzeitig zu bekommen und zu reagieren. Das wird nicht funktionieren, wenn der Polizist am Bildschirm sitzt oder der Bundeswehrkollege am Bildschirm sitzt und den anstarrt, weil da wird er nicht erkennen, was sich Neues tut. Er wird insbesondere das nicht erkennen, was er nicht schon kennt. Ja, also dafür brauche ich schon auch Unterstützung mit Technik, die mich auf solche Dinge hinweist, die ich selbst gar nicht kenne und deshalb möglicherweise gar nicht als verdächtig wahrnehme.
Das ist ein Punkt, den ich auch so ein bisschen rausgehört habe, auch Herr Setzer, bei Ihnen schon, wie entdeckt man denn dann das, was weder die Technologie noch wir kennen, also sozusagen das große Unbekannte? Oh, Herr Hummert greift zum Mikrofon.
Ich wollte nicht Herrn Setzer vorgreifen, aber also diese Unknowns zu finden ist natürlich super schwer, aber es sind eben häufig solche Anomalien, auch in Bereichen, ich meine, die Cyberagentur betreibt keine Kriminalitätsfrüherkennung, ganz offensichtlich, gehört nicht zu unserem Auftrag. Was wir schon früh erkennen, sind irgendwie Trends, neue Technologien. Zum Beispiel in unserem Innovationsmanagement werden automatisiert Publikationen überwacht. Wer schreibt in wissenschaftlichen Journalen zu was und was passiert da? Und gibt es irgendwelche Anomalien? Und im letzten Jahr war so eine Anomalie zu einem bestimmten wissenschaftlichen Thema, hatten wir aus der Volksrepublik China immer Publikationen. Jeden Monat immer ein paar mehr als vorher, weil das irgendwie wächst. Also zuletzt im Juli 2024 1600 Publikationen. Im August plötzlich null, im September null. Im Oktober null, seitdem keine einzige mehr. Also das ist eine Anomalie. Und jetzt kann man sich fragen, woran liegt es? Also in so einem Staat wurde irgendwie erkannt, dass dieses Forschungsgebiet keine Zukunft hat und wir brechen das deswegen ab, was in so einem Regime sehr einfach geht. Kein Geld mehr, niemand forscht daran, zack, es ist tot. Oder gab es irgendwie einen Durchbruch und man sagt, das ist, ab jetzt ist alles geheim. So, und das muss man sich angucken. Aber das ist so eine typische Anomalie, die kann ein Mensch nicht sehen, weil niemand kann tausende von wissenschaftlichen Journalen lesen, die veröffentlicht werden. Aber das war jetzt keine KI, aber unsere selbstgemachte Statistik, die diese Publikationen auswertet, hat diesen einen Fall ausgeworfen und wir gucken uns das an und diskutieren das dann mit den Leuten. Und ich meine, das ist eben auch das, was sich ja Frau Linke oder den Ersetzer interessiert, wenn bestimmte Leute immer das Gleiche machen und plötzlich machen sie es anders, dann werden sie einen Grund dafür haben.
Trifft es den Punkt, wenn man sagt, okay, wie erkennen wir denn eigentlich was wir eigentlich noch gar nicht kennen?
Ja, das ist das eine. Das andere ist, Sie müssen interdisziplinär an die Sache rangehen. Es gibt teilweise Dinge, und deswegen ist es ja auch für uns so wichtig, dass wir die nicht nur den Cyberraum betrachten, sondern wir betrachten genauso das Informationsumfeld. Wir betrachten genauso die physikalische Bedeutung, das elektromagnetische Spektrum. Denn diese drei Dinge bedingen sich gegenseitig. Das heißt, wenn Sie frühzeitig etwas feststellen wollen, dann nicht nur im Cyberraum, sondern dann müssen Sie auch sozusagen über den Tellerrand gucken. Sie erkennen teilweise Angriffe aufgrund von Hinweisen, die in sozialen Netzwerken stattfinden. Wenn Menschen an gewissen Dingen arbeiten, da haben Sie noch in der physikalischen oder in der Welt Cyber, haben Sie dort noch gar keine Angriffe oder Sonstiges, aber Sie bekommen Hinweise, wenn Menschen zusammenarbeiten, die vorher nicht zusammengearbeitet haben und die einem gewissen Klientel dazugehören, APTs oder ähnliches. Das können Sie entdecken und dann können Sie sagen, okay, dort kann möglicherweise ein neuer Angriffsvektor davon ausgehen oder, was ja auch wichtig ist, die Welt ist über die Dimension Cyber verbunden. Aber nichtsdestotrotz haben wir in dieser Welt teilweise im asiatischen Raum andere Angriffsvektoren zu einer gewissen Zeit, als wir sie im europäischen haben. Und wenn Sie dort vernetzt sind, können Sie diese Dinge frühzeitig erkennen. Dort haben Sie noch gar keine Hinweise und können es für sich nutzbar machen und die entsprechende Impfung Ihrem eigenen System verabreichen.
Frau Link, ich glaube, das kommt ein bisschen Ihnen entgegen, weil ich hatte den Eindruck, als wir telefoniert haben, Sie sind nicht so ein Riesenfan von dem Begriff Cyber, ne? Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Wir müssen, also Cyber ist schön und gut, ne? Aber wir leben halt in der Realität, im echten Leben, ne?
Ja gut, ich hatte nur gesagt, dass im Moment so ein bisschen der Modetrend Cyber, hätte ich jetzt fast gesagt, im Raum steht und alles, was irgendwie einen Stecker hat, ist unter der Überschrift Cyber. Da tue ich mir ein bisschen schwer damit, weil dann alles mit jedem vermischt wird. Aber wichtig sind tatsächlich diese Szenarien, dieses Erkennen von Anomalien und dort, wo man solche Möglichkeiten nicht hat, ist natürlich das klassische Mittel der Wahl, Szenarienbildung. Ja, also welche Möglichkeiten bestehen, was kann ich mir vorstellen, was sich entwickeln könnte. Auch da nutzen wir wieder Hinweise aus der technologischen Früherkennung, aus sozialwissenschaftlicher Früherkennung, aus Forschung im kriminologischen, im kriminalistischen Bereich, jetzt in unserem Feld. Und diese Erkenntnisse einzubeziehen und über Szenarienbildung sich selbst Gedanken zu machen, was würde ich denn tun, wenn ich Angriffe machen kann? Und dann darauf auszurichten, auch nochmal Abwehrmaßnahmen. Das begleitet dann diese klassische Anomalienbeobachtung und Früherkennungsmaßnahmen, Monitoring, was ebenfalls stattfindet.
Ich würde mal noch so ein bisschen versuchen, weicher zu werden mit so einer Frage wie, wer entscheidet denn eigentlich, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten sollten? Macht das die Polizei, macht das die Bundeswehr, macht das die Politik, machen das die Medien, macht das die Zivilgesellschaft? Müssen wir das alle machen? Sind wir als Gesellschaft wachsam genug insgesamt bei allen Bedrohungslagen, die wir gerade haben?
Also zunächst mal hat jeder seine Rolle und seine Aufgabe. Die Polizei hat die Aufgabe der Straftatenverhütung und Bekämpfung. Und das ist das Feld, auf das wir uns auch fokussieren. Man kann darüber hinaus sicherlich viele andere Bereiche sich auch anschauen. Aber ich glaube, es macht Sinn, wenn das zunächst mal jeder für seinen Bereich tut. Und da haben wir natürlich Schnittstellen an der einen oder anderen Stelle. Und bei der Cyberbedrohung haben wir eben diese Schnittstelle. Und deshalb ist es an der Stelle auch so wichtig, dass wir uns austauschen untereinander.
Also das trifft natürlich auf die Bundeswehr genauso zu. Wir haben zunächst mal die Verantwortung für die äußere Sicherheit. Es wurde ja angesprochen, ich bin Chief Security Officer. Ich habe natürlich daneben auch die Verantwortung, dass erstmal die Bundeswehr einsatzbereit bleibt. Einsatzbereitschaft hat heute etwas damit zu tun, dass sie überhaupt ihre Informationssysteme alle geschützt haben und diese verfügbar sind. Ich will aber auch noch eines sagen. Wir haben natürlich eine Lage, wo die innere und äußere Sicherheit in dieser Dimension kaum noch zu unterscheiden sind. Die beeinflussen sich gegenseitig unmittelbar. Dafür haben wir zum Beispiel das nationale Cyberabwehrzentrum. Aber wir haben unter Vigilance im Augenblick uns sehr fokussiert auf das Erkennen. Wir müssen natürlich auch ins Handeln kommen. Und ich glaube, mit dem, was sozusagen Vorausschau und danach dann Konsequenzen ziehen, ins Handeln kommen, da haben wir sicherlich noch Room for Improvement.
Dann machen Sie mal einen Vorschlag. Wir haben jetzt hier genug Leute versammelt, die zuhören.
Ich nehme jetzt ganz konkret das Nationale Cyberabwehrzentrum. Dort tauschen sich alle Behörden aus, dort haben alle Behörden ein gemeinsames Lagebild. Aber wenn Angriffe stattfinden, können die auch schnelles Handeln erfordern auf staatlicher Ebene. Wir haben dort noch nicht die Voraussetzungen, um tatsächlich in dieses schnelle Handeln Entscheidungen zu treffen und dort auch die erforderlichen Maßnahmen unmittelbar treffen zu können.
Und das liegt an Regeln, Gesetzen, die fehlen? Oder Klarheiten? Oder.
Das liegt daran, dass man das Nationale Cyberabwehrzentrum augenblicklich zu einem Koordinationselement entwickelt hat, was sich insbesondere Weise auf den Austausch der Lagebilder, gemeinsames Lagebild entwickelt, aber sozusagen noch nicht den nächsten Schritt mit initiiert hat, um tatsächlich Handlungsfähigkeit organisationsübergreifend erzeugen zu können.
Das BKA ist ja auch mit im Cyberabwehrzentrum.
Ja, ich glaube, also wir haben ja Erfahrungen mit solchen Zentren sehr intensiv und sehr, sehr ausgiebig. Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum, Extremismusabwehrzentrum. Auch dort ist es natürlich so, dass jede beteiligte Dienststelle ihre Erkenntnisse einbringt und dass man sich dort abstimmen kann, welche Maßnahmen sinnvoll sind und in welcher Reihenfolge vielleicht bestimmte Maßnahmen getroffen werden. Vorausgesetzt, auch das muss man dazu sagen, dass auch alle Informationen eingebracht werden. Da haben wir natürlich auch die eine oder andere Restriktion in unserem System, was den Informationsaustausch angeht. Aber wenn die alle eingebracht sind, dann ist so eine Plattform dafür geeignet, abzustimmen, was man sinnvollerweise machen könnte. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass wir im Vorfeld eines Krisen- und Spannungsfalles in aller Regel in einer polizeilichen Lage sind. Und dass wir auch hier wieder, wir haben Föderalismus, wir haben sehr unterschiedliche Dienststellen, die zuständig sind, entsprechende Abstimmungen durchführen müssen, wer das denn jetzt nun tut. Das ist die Situation, in der wir sind im Föderalismus, damit müssen wir umgehen. Und wenn wir Spannungsfall dann haben und der entsprechend dann auch festgestellt ist, dann geht natürlich die Verantwortung in den militärischen Bereich. Davor ist das Cyber-AZ eine Koordinations- und Austauschplattform, genauso wie es das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum und andere Einheiten sind. Bislang haben wir da keine Defizite jetzt in diesen Bereichen, wo wir viel Erfahrung haben, feststellen können. Ich schließe aber natürlich nicht aus, gerade im Cyberbereich, wo so ähnlich wie in einer terroristischen Gefährdungslage sehr schnelles Handeln erforderlich ist, dass wir möglicherweise Akteure haben, die in der Verantwortung sind, die die Fähigkeiten nicht haben. Weil die sind sehr ungleich verteilt in der Republik. Wir haben seit langem die Diskussion, dass wir es für notwendig halten, auf Bundesebene Cyberabwehrbefugnisse zu haben. Die haben wir nicht bislang. Und das heißt, dass in solchen Sachverhalten eine Landesdienststelle zuständig ist, die das aber häufig schlicht nicht kann, weil sie die Fähigkeiten und oder die Ressourcen nicht hat. Und dann ist die Frage, in welchem Umfang kann man dann unterstützen? Häufig müssen sie aber bundesweit solche Maßnahmen ergreifen, weil es eben nicht nur ein Bundesland betrifft. Und dann sind wir eben in der Situation, dass das sehr aufwendig ist in der Abstimmung, bestimmte Maßnahmen kurzfristig nicht umgesetzt werden können.
Ich sehe Nicken bei allen im Raum.
Nein, ich will das durchaus unterstreichen. Was ja noch hinzukommt, wir sprechen jetzt von Institutionen mit einem staatlichen Auftrag. Aber in der Dimension Cyber haben wir auch andere bewahrte Gesellschaften, wie zum Beispiel Telekommunikationsservices, die über Möglichkeiten verfügen, in Lagen tatsächlich auch Handlungsmöglichkeiten anzubieten. Das haben wir im Augenblick unter dem Gesichtspunkt Lagebild, aber keine Operationszentrale, die Handlungsmöglichkeiten abgestimmt entwickelt, noch nicht in der Form, wie man sie unter dem Gesichtspunkt Vigilance tatsächlich verstehen würde. Aber ich bin mir auch sicher, jetzt mit dem Ansatz, dass wir einen nationalen Sicherheitsrat haben, der ja auch ein Lagebild gesamtstaatlich haben wird. Und der wird sein Lagebild auf unterschiedliche andere Lagebilder auch in der Dimension Cyber mit aufbauen, wird dort möglicherweise auch eine neue Agilität sich breit machen.
Aber Sie sind mir so ein bisschen entwischt gerade bei der Frage, sind wir als Gesellschaft wachsam genug? Dass Sie Ihre Aufgaben haben, ist total klar. Sie haben Ihre Erfahrung da, Sie wissen, was Sie tun. Hat jeder Einzelne und jeder einzelne Mann, Frau im Land auch da eine Aufgabe zu spielen?
Na, kann er das, ist die erste Frage. Und lohnt es sich? Das wären jetzt die zwei Fragen, die ich hätte. Also kann ich Ihnen ganz konkret erzählen, ich war gestern früh, ich fahre ja immer mit der Bahn und da war am Bahnhof und konnte das Gespräch von zwei jungen Männern mithören, die irgendwie sich verabredet haben, einen Zug anzusprayen. Also habe ich als vigilanter Bürger die Nummer gewählt, die bei dem Zug beim Eingang steht. Wenn Sie von Sabotage wählen, wählen Sie die Bundespolizei an. Also ich kann Ihnen sagen, das Telefonat hat sich nicht gelohnt. Ja, also es hat mir eine Menge, drei Rückrufe zu den ungünstigsten Zeiten des Tages beschert, mit Fragen, die also ganz sicher nicht zur Aufklärung dieser geplanten Straftat beitreten. Und ich bin auch davon hoch überzeugt, dass da auch sonst nichts passiert ist. Aber ich weiß, wahrscheinlich werde ich das Ergebnis nie erfahren. Also das wäre mal, das lohnt es sich, vigilant zu sein. Und das Zweite ist, kann ich überhaupt vigilant sein? Also kann ich denn einen Cyberangriff erkennen? Also ich habe mal Informatik studiert, aber huiuiui, also wie soll ich das denn machen? Und kann jeder Bürger das noch? Ich weiß, ein alternder Verwandter von mir fing an, plötzlich sehr komisches Zeug zu reden. Und dann habe ich mich gefragt, warum redet er denn sehr komisches Zeug? Dann habe ich festgestellt, weil er nur noch irgendwelchen komischen Telegram-Unsinn auf seinem Handy guckt. Das habe ich im Übrigen geheilt, indem ich ihm Telegram deinstalliert habe. Ja, und dafür gesorgt habe, dass es nie wieder auf diesem Handy funktioniert. Und seitdem passt auch das Weltbild wieder, kann ich sagen. Also Tagesschau gucken hilft. Das ist jetzt für den Staat irgendwie sicher keine Option, jedem da irgendwas
doch,
zu...
Würde ich auch empfehlen, natürlich. Sie
dürfen das empfehlen, ich wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, die Frage ist, können wir das? Also kann ich einem 80-jährigen Menschen beibringen, wie erkennst du ein Deepfake? Ja, und bietet das Sinn, dem das beizubringen? Und ist ihm das zumutbar? Oder müssen wir irgendwie andere Möglichkeiten finden, dafür zu sorgen, dass er nicht auf Deepfakes reinfällt?
Also ich sehe es ein bisschen anders. Es gibt sicherlich Bereiche, wo man das nicht schafft, wo die Leute auch einfach nicht mehr in der Lage sind, diese Dinge zu erkennen und damit zu arbeiten. Aber ich würde einfach mal ganz klein anfangen, wenn wir in den Umfragen sehen, wie viel denn Leute für ihre eigene Cybersicherheit tun am heimischen Computer. Angefangen vom Aufspielen aktueller Patches, ja, über entsprechende Antivirenprogramme und was es da so alles gibt. Und dann sieht man, wie wenige das sind. Und leider ist die Tendenz nachlassend. Also wir haben auf der einen Seite eine Steigerung der Cyberangriffe und der Cybergefahr und auf der anderen Seite ein nachlassendes Bewusstsein an dieser Stelle, dass man selbst in der Verantwortung ist, sich auch zu schützen.
Wir sitzen jetzt hier, wir nehmen Podcast auf. Ihre Eltern, Kinder, Verwandten, müssten Sie dann eigentlich sagen, oh, pass mal auf, falls jemand anruft und der klingt so wie ich, vielleicht bin ich das gar nicht. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Gibt es so einen Deal bei Ihnen in der Familie?
Also wir thematisieren diese Risiken und diese Vorkommnisse, die ich ja nun tagtäglich auch mitbekomme, und sprechen das an. Und ich glaube, das Stichwort Sensibilisierung, Transparenz, Offenheit, Kommunikation ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Und da ist jede einzelne Familie gefordert, das natürlich anzusprechen.
Und die, ja, Herr Setzer?
Ich habe natürlich den Vorteil, dass meine Kinder schon relativ alt sind. Die werden vermutlich, weil sie sich im Ausland befinden, damit noch besser umgehen als ich. Das beste Beispiel ist immer noch, und das habe ich auch so gemacht, selbst das Beispiel geben. Denn wenn ich eine SMS bekomme, dass ich jetzt wieder ein Paket abholen soll, ich aber kein Paket erwarte, dann sind es hier so Dinge, am besten am Beispiel den Kindern zeigen, wie sie noch Kinder waren, was man tun muss. Und natürlich sind wir in einer Phase hybrider Bedrohung, wo es eben nicht ausweicht, wenn staatliche Einrichtungen sich um unsere Sicherheit kümmern, sondern die Sicherheit beginnt tatsächlich beim Individuum. Und das Individuum ist ja nicht nur privat unterwegs, sondern wir haben das Individuum heute genauso bei uns in der Institution. Und wenn ich als CISO Bundeswehr Awareness mache, dann mache ich das ja nicht als Hauptgrund, dass er privat sich schützt, aber das ist ein Nebeneffekt, sondern er muss es in der Institution machen. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann haben wir ja nicht nur ein Problem im privaten Bereich, sondern genauso an jedem Platz, wo der Einzelne ist. Und wie viele Menschen haben wir, die in Quitis arbeiten?
Gibt es ja die Idee sozusagen, dass Firmen ihre Menschen befähigen, privat sicher zu sein, damit es in der Firma auch funktioniert? Also die Idee gibt es ja auch, dass man es genau andersrum macht als Firma. Also wir achten darauf, dass du zu Hause sicher bist und dann hast du es grundsätzlich verstanden, weil du hast ein eigenes Interesse dran und in der Firma hast du es dann auch.
Das ist nicht ein Entweder-Oder, das ist ein Und.
Ja, aber man muss es, wie man es den Leuten verkauft sozusagen. Also ne? Ich als Firma zeige dir, wie du es zu Hause richtig machst, damit du zu Hause sicher bist und in der Firma auch. Ich wollte,
Ich würde da gerne was dazu sagen. Es ist halt sehr abstrakt. Wenn ich meinem Kind sage, nimm von Fremden keine Süßigkeiten an oder steig bei denen nicht ins Auto, dann ist das etwas, was die eigentlich relativ gut verstehen und was auch eine hohe Akzeptanz hat. Wenn ich denen sage, du installierst dir keinen TikTok auf dein Handy, weil die ziehen dir deine Daten ab und das wollen wir nicht in unserem Netz, dann ist das mit der Akzeptanz aber ganz schnell vorbei. Also das funktioniert überhaupt nicht. Ja, also und da muss man also die Handys schon sehr zunageln. Das ist eben das Problem, wie abstrakt ist die Bedrohung. Wenn ich so ein Wasserglas hier sehr an die Kante stelle, ist es für alle sehr schwer zu ertragen und wird bald jemand kommen und das ein bisschen in die Mitte stellen, weil er die Gefahr, dass das da runterklatscht, jetzt ist da glücklicherweise Wasser drin und kein Rotwein, gut verstehen kann. Und in diesem Cyberraum verstehen wir diese Bedrohung nicht gut. Und deswegen ist es so schwierig, uns es beizubringen. Und deswegen erfordert das eben auch noch viel zu tun. Da ist noch viel offen.
Und dein Beispiel nochmal, was du praktisch, wo du die Bundespolizei angerufen hast, wenn ich es richtig verstanden habe, aus der Bahn. Haben wir sowas denn für den Cyberraum? Kann ich als Privatmann denken, oh, was ist denn das? Wem kann ich denn das melden?
Es gab ja mal diese BSI für Bürger, die haben immerhin Werbespots gemacht, dass die Oma irgendwie anrufen konnte, wenn auf ihrem Handy was komisch ist, aber ich habe da nie angerufen.
Ich habe es auch noch nicht getestet, aber die Angebote gibt es. Es gibt auch bei allen Polizeien zentrale Ansprechpartner Cybercrime, die so entsprechende Unterstützung geben. Ich habe es aber auch noch nicht probiert, ob es funktioniert oder ich die gleiche Erfahrung mache wie Sie.
Und ich hatte noch so eine Geschichte gelesen, ich weiß gar nicht wo, weil du Telegram sagtest, dass Russland irgendwie Menschen rekrutiert oder sozusagen Menschen bezahlt, um irgendwie Spionage zu machen und man merkt gar nicht, für wen man das macht. Ne?
Ja, aber auch da laufen ja genau deshalb, weil es so ist, dass nicht alle bemerken, dass sie benutzt werden, Sensibilisierungs- und Aufklärungsmaßnahmen. Also da sind wir ja insbesondere jetzt auch über soziale Netzwerke aktiv geworden, werde eben nicht zum Low-Level-Agenten. Ja, und wie kann man sowas erkennen und wie kann man sich darauf einstellen?
Hätte man auch schon eher starten können wahrscheinlich. Sie erzählten mir nämlich im Vorgespräch auch sowas wie, das mit der Vigilanz und der Wachsamkeit ist schön, aber wie weit im Voraus macht man es eigentlich? Weil man muss ins Handeln kommen und dann irgendwann ist das Geld nicht da, wir haben unsere Priorität gerade ganz woanders, auch bei den politischen Entscheidungsträgern. Können Sie das mal kurz erläutern?
Also was die Vorausschau angeht, das hilft mir nicht, wenn ich auf Situationen hingewiesen werde, die möglicherweise in 8 Jahren für mich relevant sind. Weil ich da keinen aktuellen Handlungsbedarf und keine aktuelle Handlungsoption als Polizei habe. In diesen Fällen ist es aber eben anders gewesen. Da ist nicht nur, dass wir erste Sachverhalte eben haben, wo wir Low-Level-Agenten erkannt haben, die dort aktiv sind, sondern natürlich auch die Entwicklungen, die wir antizipieren, von denen wir ausgehen, dass sie kommen und auf die weisen wir dann auch frühzeitig hin. Also das Entscheidende bei jeglicher Vorausschau jetzt für polizeiliche Zwecke ist, dass ein Handlungsrahmen und eine Handlungsoption besteht. Und nicht, ich nehme eine Technologie zur Kenntnis, ich kann aber nicht bewerten, welche Auswirkungen die auf mich hat und ich kann auch nichts dagegen tun, um diese Auswirkungen A zu nutzen für meine eigenen Zwecke oder B zu verhindern, dass Kriminelle sie nutzen. Also in diesem Zeitrahmen muss ich sein, dass ich agieren kann, weil sonst bringt es mir nichts.
Ich stimme zu, wenn wir von dem aktuellen aktiven Handeln sprechen. Aber wir müssen auch gleichzeitig die Vorausschau haben, um Entwicklungen zu antizipieren und uns technisch und mit unseren Fähigkeiten darauf einzustellen. Und das ist ja auch ein Hauptgrund, warum der Professor Dr. Hummert mit seiner Cyberagentur existiert. Wir müssen uns mit dem Jetzt und Heute, aber wir müssen uns genauso mit der Zukunft beschäftigen, was auf uns zukommt. Denn eines haben wir gelernt, andere schlafen nicht. Und andere, und wenn ich jetzt in den Nahen, in den Osten gucke, ganz weit nach China oder auch nach Russland, die schlafen beide nicht und insbesondere China schläft nicht. Was wir heute sehen, ist nicht das, was wir übermorgen sehen. Also das ist für uns sozusagen noch etwas, wo wir nicht früh genug die Vorausschau ansetzen können, auch wenn es kein unmittelbares, aktives Handeln im Heute und Jetzt, aber die Voraussetzungen schaffen, dass wir im Übermorgen zumindest konkurrenzfähig sind. Denn es geht um unsere Art von Leben.
Danke, Herr Setzer, so anders kann ich es nicht sagen. Ich meine, die Cyberagentur hat natürlich genau diesen Auftrag, sehr weit nach vorne zu gucken. Ich glaube, es ist auch gut, dass der Auftrag bei uns ist, weil wir können den irgendwie erfüllen und wir haben eben auch keinen kurzfristigen Auftrag. Und es gibt eben das BKA, das hat einen sehr kurzfristigen Auftrag im Jetzt und deswegen kann es sich nicht um in 15 Jahren kümmern. Und deswegen arbeiten wir übrigens super gut zusammen. Also wir machen Projekte fürs BKA, die sich auf die mit Fernlicht fahren und sie kümmern sich darum, dass wir heute auch noch sicher unsere Forschung machen können. Funktioniert doch super.
Ich wollte noch einmal zwei Punkte ansprechen, an die ich mich erinnere aus unserem ersten Podcast zu dem Thema. Das eine ist, du hast es gerade so ein bisschen auch erzählt, Christian, ich nenne mal jetzt sowas wie, da bist du zum Denunzianten geworden, ne? Bei deinem Beispiel, du hast jemanden beobachtet, hast ihn wem gemeldet. Und das andere ist, wenn ich die ganze Zeit irgendwie um mich herum gucke, werde ich da eigentlich nicht paranoid. Also ist das was, womit wir uns auch auseinandersetzen müssen? Weil eine ständige Bedrohungslage, irgendwie, wir gucken uns über die Schulter, es ist irgendwie alles dramatisch.
Also ich habe noch keine paranoiden Menschen bei mir im unmittelbaren Umfeld kennengelernt.
Ja, weil sie es trainieren wahrscheinlich, weil sie wissen.
Nein, nee? Weil was ja dabei wichtig ist, man muss nüchtern an die Lagebeurteilung herangehen. Und das ist ja auch ganz wichtig. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Drohnen, Flugplätze. Das ist ja kein Hype, sondern aus meiner Bewertung heraus ist man jetzt nüchtern an diese Bedrohung herangegangen. Und was ja für Menschen wichtig ist, dass sie nicht nur eine Bedrohung wahrnehmen, sondern dass man ihnen auch sagt, wie der Bedrohung begegnet wird. Beides gehört ja zusammen. Und wenn ich beides miteinander vereine, dann wäre ich auch nicht paranoid. Paranoid wird derjenige, der sich sozusagen nur noch Bedrohungen gegenüber sieht, aber keine Handlungsmöglichkeit sieht, diesen Herr zu werden.
Also mehr Wachsamkeit führt nicht notwendigerweise zu mehr Beunruhigung.
Und ich sage das mal ganz konkret, wenn Sie jetzt in Kriegsgebiete wie zum Beispiel in die Ukraine schauen, da ist im Endeffekt jeder Mensch, der ein Handy hat und in der Grenzregion ist und etwas feststellt, gleichzeitig ein Sensor. Und ich glaube, das hilft auch, wenn man nämlich in gewissen Lagen sozusagen selbst beitragen kann, weil eine Aktion, die Menschen durchführen, hilft teilweise auch Bedrohungen besser verarbeiten zu können, wenn ich beitragen kann, um eine Bedrohung zu begegnen.
Wir können unsere Wachsamkeit langsam wieder ein bisschen runterschrauben. Wir kommen zum Ende. Christian Hummert, was nimmst du sozusagen als Forschungsdirektor jetzt heute mit aus der Diskussion, als Hausaufgabe, als sozusagen neue Idee?
Hausaufgabe, also was mich immer noch im Kopf hat, also gerade haben wir, also, du hast mich einen Denunzianten genannt, also Herr Setzer hat mich einen Sensor bezeichnet. Da sehe ich schon noch einen qualitativen Unterschied. Ich habe mich gerade irgendwie gefragt, wie ich das denn so sehe. Aber was nehme ich für heute mit? Ich meine, das ist ja hier eine sehr harmonische Runde, wir haben ja hier keinen Widerspruch. Also, und ich glaube, dass dieser Begriff der Wachsamkeit oder der Vigilanz, den sich die Cyberagentur da ausgedacht hat, da ist schon was dran. Also das habe ich heute auch wieder gehört und das nehme ich vielleicht auch mit, dass wir da was auf der Spur sind.
Herr Setzer, was wünschen Sie sich von der Cyberagentur? Und Frau Link kann auch schon überlegen.
Dass Sie den Auftrag, den Sie haben, nämlich mit Fernlicht Dinge zu antizipieren, die wir brauchen, für unsere Zukunftsfähigkeit, um am Ende des Tages Siegfähigkeit zu entwickeln als Bundeswehr. Siegfähigkeit schreckt ab.
Ja, für uns, dass Sie die Aufgabe übernehmen, die wir selbst tatsächlich nicht übernehmen können, nämlich diesen weit in die Ferne blickende Vorausschau zu machen, aber dann in diesem Zusammenhang eben auch für uns zu erheben und deutlich zu machen, was sind die konkreten Auswirkungen auf unsere Arbeit und wie können wir uns darauf einstellen. Und das eben dann mit nicht ganz so großem zeitlichen Vorlauf, weil Haushaltsmittel gibt es in aller Regel eher für kurzfristige Aufgaben in der Polizei.
Danke an Christian Hummert, danke vor allem an Martina Link und an die Vizepräsidentin vom BKA und an Jürgen Setzer vom CIR. Danke fürs Zuhören und wie immer der Hinweis, Fragen, Kritik, Lob, Ideen für unseren Podcast am besten per Mail podcast@cyberagentur.de und wir freuen uns natürlich immer über Daumen, Herzchen, Sternchen in euren Podcast-Apps. Das hilft nämlich auch der deutschen Cybersicherheit, denn je mehr Leute diesen Podcast hören, umso cybersicherer wird Deutschland. Wir hören uns im Dezember wieder an unserem liebsten Wochentag, dem zweiten Donnerstag im Monat. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
Der Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Hallo, mein Name ist Dr. Fabian Schrumpf. Ich bin der Leiter des Referats Kommunikation der Zukunft im Projekt Pro Dresden. Bei uns geht es vor allem darum, wie Menschen miteinander kommunizieren, also die Technologien, die dabei eine Rolle spielen, wie drahtgebundene und mobile Technologien, aber auch alternative und exotische Kommunikationsformen, wie zum Beispiel die Kommunikation über Pilzfasern. Zusätzlich geht es aber auch darum, wie der Faktor Mensch hier mit einbezogen werden kann und wie wir die Nutzerinnen und Nutzer befähigen können, cybersicher zu kommunizieren.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.